SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste im Dezember. Auf Platz 2 steht das ebenfalls sehr persönliche Buch des britischen Schriftstellers Hanif Qureshi, das den Titel Als meine Welt zerbrach trägt und für den Luchterhand Verlag aus dem Englischen von Cornelius Reiber übertragen wurde. Shirin Sochitrawalla, am zweiten Weihnachtsfeiertag 2002 verliert Qureshi nach einem ausgiebigen Spaziergang durch Rom das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, kann er weder Arme noch Beine bewegen. Was ist da geschehen und wie geht der Erzähler mit dieser Situation um?
Also was wirklich geschehen ist, kommt, glaube ich, in dem ganzen Buch gar nicht raus. Aber nach diesem Sturz wacht er halt in seinem eigenen Blut wieder auf und kann sich nicht mehr bewegen. Also die Arme und die Beine sind gelähmt. Und er kann auch keinen Stift in die Hand nehmen, um noch was zu schreiben. Und er möchte aber schreiben bzw. reden und diktiert dann seiner Freundin und seinen Söhnen, was ihm in diesen verschiedenen Krankenhäusern und Reha-Stationen in Italien und dann später auch wieder in London in seiner Heimatstadt durch den Kopf geht. Und das ist zum einen der Krankenhausalltag. Und zum anderen ist es auch ein Rückblick auf sein Leben. Er ist so Ende 60 und es kommt eigentlich alles nochmal vor, was wir aus Hanif Qureshis früheren Romanen auch kennen. Er erinnert sich und ja, er wäre nicht Hanif Qureshi, wenn er das nicht auch mit so, ich habe das mal so fröhlichen Sarkasmus genannt, das schlägt immer wieder durch, ist so eine Gemeinsamkeit mit seinem Freund Salman Rushdie, der ja ein ähnliches Buch mit Naif geschrieben hat. Also so ein Genesungsbuch, wo es irgendwie ans Eingemachte geht. Und eine weitere Parallele zwischen den beiden wäre, glaube ich, auch, dass sie manchmal so dazu neigen, brauner alter Mann mäßige Weisheiten von sich zu geben. Was ich aber beiden verzeihe.
Vielleicht kann man auch ergänzen, die beiden kennen sich, die sind gut befreundet, schreiben sich Mails, kümmern sich
ganz rührend. Genau, er kommt vor.
Salman Rushdie kommt vor, er wird angesprochen und er kümmert sich auch um Qureshi. Und um einen Eindruck zu bekommen von der Erzählhaltung des Autors, das finde ich das Besondere an diesem Text und worum es geht, was einen Menschen, der plötzlich, wie gesagt, sich nicht mehr bewegen kann, um da eine Vorstellung zu bekommen, hören wir jetzt wiederum einen Ausschnitt aus Als meine Welt zerbrach. Es liest Dominik Eisele, bitte sehr.
Eine gute Nachricht ist, dass ich eine neue Matratze habe. Offenbar wird das auf den anderen Stationen mit Neid betrachtet, denn diese guten Matratzen sind hier schwer zu bekommen. Weil ich Berichte über das Leben hier schreibe und in der Bar abhänge, finden manche, dass ich mich wie ein VIP benehme. Ich kann vermelden, dass die neue Matratze sich so anfühlt, als läge man zwischen den Brüsten von Jane Mansfield. Ich würde sie auf keinen Fall mehr missen wollen. Wenn ich nicht auf der Matratze liege, habe ich enorme Schmerzen im Hintern, egal wo ich sitze. Und mittlerweile kann ich Ihnen auch versichern, dass ein Schmerz im Hintern wirklich ein Pain in the ass ist. Heute Morgen sang der Pfleger, der mich wusch, Fernando von ABBA. Während er so vor sich hinsang, hatte er auf einmal meine Scheiße an den Fingern, was er nur mit den Worten kommentierte: Ich hab mir schon gedacht, dass das passiert, ich hab eine gute Nase. Dann sang er weiter. Als ich heute Nachmittag im Fitnessraum sah, wie all die anderen Patienten mit ihren ledierten und deformierten Körpern von Physiotherapeuten behandelt und gestreichelt wurden, veränderte sich etwas in mir. Wenn man nur die Nachrichten und Fernsehen schaut, dachte ich, gewinnt man den Eindruck, die Welt sei hart, bewohnt von geldgierigen und narzisstischen Verbrechern. Sieht man aber die gemeinschaftliche Arbeit im Fitnessraum, erscheint sie einem als Ort der Schönheit, der gegenseitigen Unterstützung und des Respekts voreinander. Viele Patienten, mit denen ich gesprochen habe, sind sich der Tatsache bewusst, dass die Leute draußen Menschen mit Behinderung abstoßend finden. Vielleicht sogar Angst vor ihnen haben, als wäre eine Behinderung ansteckend, was sie in gewisser Weise ja auch ist. Die meisten von uns geraten irgendwann in ihrem Leben in eine tiefe gesundheitliche Krise, die dazu führt, dass wir uns isoliert fühlen und Angst haben. Wir wollen glauben, dass wir in einer Welt gesunder und funktionierender Menschen leben, weil wir uns irgendwie davon überzeugt haben, dass es einen normalen, funktionierenden Menschen gibt. Das ist aber eine Täuschung, eine irreführende Ideologie. Sie hat zur Folge, dass wir Behinderte oft nicht zu sehen vermögen, so wie wir in anderen Kontexten People of Color nicht sehen. Wir sollten dieses standardisierte Weltbild zugunsten einer komplexeren Vorstellung aufgeben, die mehr Menschen einschließt.
Dominik Eisele las aus Hanef Kureishis Buch »Als meine Welt zerbrach«, das für den Luchterhand Verlag von Cornelius Reiber ins Deutsche übertragen wurde und auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Dezember steht. Vielen Dank. Helmut Böttiger, das war, glaube ich, eine exemplarische Stelle. Es gibt immer mal wieder in dem Text ja so eine Art Appelle. Der Autor fordert, wie wir gerade gehört haben, eine Abkehr von, ich zitiere, einem standardisierten Weltbild zugunsten einer komplexeren Vorstellung, die mehr Menschen einschließt. Diese Botschaft ist natürlich wahr und gut, aber wie komplex ist nun dieses Buch?
Das Erstaunliche ist, wie der Autor mit seiner Situation umgeht. Schreiben ist sein Lebensinhalt und er hat sofort den Instinkt, er muss weiterschreiben. Das ist ja eine entsetzliche Situation. Er hat seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle, er kann sich nicht mehr bewegen, er kann sprechen. Und die einzige Möglichkeit ist das Schreiben. Das heißt, das Sprechen und es schreibt jemand auf. Und er schreibt im Grunde genauso, wie er das immer gemacht hat. Er ist ein sehr geschulter Mann an Drehbüchern, der Effekte erzielen kann. Auch die Situationskomik, die er oft erprobt hat, die erprobt er jetzt an dieser ausgesetzten existenziellen Situationen. Es gibt da sogar einzelne Cliffhanger. Zum Beispiel taucht eine Orgie in Amsterdam auf. Die wird geheimnisvoll erwähnt und er stellt sich dann vor, wenn er diese Orgie in Amsterdam, die vor 20 Jahren irgendwann stattgefunden hat, wenn er das jetzt seiner Frau diktiert, er stellt sich dann das Gesicht seiner Frau vor, wenn sie das aufschreiben muss, was er da jetzt erzählt und erlebt hat. Und das wird 2-3 Mal hinausgezögert, bevor diese Orgie in Amsterdam dann wirklich erzählt wird, die dann doch irgendwie auch anders ist, als man es sich vorher vorgestellt hat. Und diese Art, mit dieser Situation umzugehen, also sich am Schreiben, am gewohnten Schreiben festzuhalten, das ist ja beeindruckend. Und dann ist es auch möglich, dass es Passagen gibt, in denen das Entsetzliche dieser Situation, das Ausgeliefertsein, 1:1 zur Sprache kommt. Und in diesem Spannungsfeld das Schreiben als Überlebensmittel mit den bewährten Techniken der Situationskomik, des Filmischen in dieser Situation, das ist dann etwas, was tatsächlich haften bleibt.
Es gibt zahlreiche Verweise. Kureishi vergleicht die Tragik des Unfalls und seine Körperlähmung an einer Stelle auch mit Kafkas Gregor Samsa, Kloß Nüchtern. Wie würden Sie jetzt dieses ja mündlich verfasste Tagebuch literarisch einordnen?
Ja, es ist ja schon ein bisschen angedeutet worden mit der Frage nach der Komplexität. Ich finde es zum Teil schon auch unterkomplex und diese alte braunen Mann-Weisheiten, ehrlich gesagt, gehen mir die ein bisschen auf die Nerven. Das ist halt schon irgendwie lieber lieb sein als geschissen. Es gibt keinen narrativen Punkt. Diese Orgie erzählt sie ja dann auch dem Sohn und nicht der Frau. Und das ist dann halt so ein, ja, es ist nicht einmal ein flotter Dreier, weil der Dritte schaut eigentlich nur zu. Also ganz so orgenmäßig geht's dann auch nicht zu. Es ist schwierig, über solche Bücher zu sprechen, weil man ist sozusagen auch in einer moralischen Lähmung ist, ja. Also was soll man jetzt sagen? Dem Mann geht's furchtbar, das kann man verraten. Es wird eigentlich auch nicht besser, abgesehen davon, dass er dann nach Hause kommt und das bietet dann Anlass, dass er ein bisschen nachdenkt über die Gesundheitsversorgung in Italien im Unterschied zu Großbritannien. In Italien fällt ihm auf, dass das sozusagen keine People of Color im Personal sind, dass das sozusagen eine ethnisch homogene Gesellschaft ist und macht er sich dann gleich Gedanken, ob da sozusagen unter dem Regime, dem sogenannten postfaschistischen Regime Melones, wohin das geht und dass doch eigentlich Italien sozusagen eine durch und durch queere und schwule Kultur sei und wie er dann endlich nach Hause kommt nach einem ziemlich genau einem Jahr, gibt's halt ein Team, da ist dann halt ein Afrikaner dabei, ein Brasilianer, einen Spanier. Aber es ist ein Tagebuch, er nimmt sich alle Lizenzen zu reden, worüber er reden will. Es ist irgendwie sehr anekdotisch, mal da, mal dort. Aber ich habe mich dann leider schon auch ein bisschen fadisiert, muss ich sagen.
Nee, ging mir überhaupt nicht so, dass ich es jetzt öde fand. Ich fände auch, also, dass man auch über so ein Buch, wenn man es kritisch betrachten will, dass man das genauso machen könnte. Also da hätte ich jetzt keine Hemmungen. Ich habe es ein bisschen ähnlich gelesen wie dieses Buch von Jan Kuhlbrot. Das hatten wir auch mal besprochen bei der Liste, ne? Krüppelpassion. Das finde ich ähnlich und da kam was Ähnliches von einem Mitdiskutanten. Also, dass man über solche Bücher doch nichts Negatives sagen könne oder dürfe. Das finde ich nicht, aber mir ging es nicht so. Ich fand es überhaupt kein bisschen langweilig. Ich bin auch dran geblieben, vielleicht weil es ein Autor ist, den ich schon seit langen Jahren verfolge. Also ich kenne die Romane, die er geschrieben hat und es sind ja auch berühmte Filme entstanden aus seinen Drehbüchern und alles das klingt irgendwie an. Also ich habe mich da kein bisschen gelangweilt. Klar, es springt so hin und her, aber das sorgt ja eher irgendwie für die Unterhaltsamkeit und es hat halt so eine Art von existenzieller Tiefe, die natürlich daran liegt, dass er das selbst irgendwie erlebt.
Herr Böttiger, fühlen Sie sich erpresst emotional durch dieses Buch oder fadisiert, wie Klaus Nüchtern gesagt hat? Wie war es mit der Langeweile oder Nicht-Langeweile?
Ich war wirklich über den Ton verblüfft, der natürlich aus einer Erfahrung des Schreibenden kommt, dass er selbst diese Situation versucht aufzulösen, in seinen Fähigkeiten das Groteske, Skurrile, Komische daran zu sehen. Abwechselnd mit Passagen, in denen er sich erinnert, zum Beispiel die Szenen mit dem jungen David Bowie in Beckenham, in dem Pub, auch diese ganzen Erinnerungen an Drogen, Pornografie. Man erfährt, dass Hanif Korej als junger Mann pornografische Texte geschrieben hat, um sich über Wasser zu halten. Das kommt natürlich immer mal wieder vor in seinem Werk. Aber diese Fähigkeit in dieser Situation, sich an dem festzuhalten, was er kennt, also die Situation auch auflösen zu können durch eine Komik höherer Art, darauf war ich nicht gefasst bei dieser Krankheitsgeschichte. Und es gibt dann Stellen, wo er über den Schriftsteller an sich spricht, der auch mit solchen Situationen umgehen muss. Also es gibt kein Normal, ist eine wesentliche Erkenntnis, die er als Schriftsteller gewinnt, auch aufgrund seiner Situation. Es gibt kein Normal, das ist eine bürgerliche Konvention. Alle haben irgendwelche versauten Geheimnisse und er hat immer mehr Spaß daran, seine eigenen versauten Geheimnisse dann auszuplaudern. Und es ist auch eine tiefe Erkenntnis zum Schluss, die als ganz einfache Erkenntnis daherkommt, dass so ein Unfall einfach keinen Sinn hat. Also man kann da keinen tieferen Sinn drin sehen und das beschreibt er ohne Pathos und ohne Larmoyanz und er sagt dann zum Schluss, er wird das Beste daraus machen. Das ist ein Ton, den man nicht gewohnt ist angesichts so einer Situation.
Vielleicht sollte man auch nochmal darauf hinweisen, dass er im engeren Sinne auch kein Schriftsteller mehr ist, sondern jetzt ein mündlicher Erzähler, weil er gar nicht mehr in der Lage ist, die Schreibmaschine zu bedienen oder einen Stift in die Hand zu nehmen.
Er sagt ja auch einmal, dass er zusehends das Interesse an der Fiktion verloren hat und dass er jetzt irgendwie lieber Serien schaut oder Zeitung liest und dass er sich eigentlich sozusagen von der Belletristik auch als Produzierender wegbewegt.
Wobei in dieser Vorrede oder so ja auch gesagt wird, dass das immer wieder überarbeitet wird dann trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, mündlich, dass er es nur diktiert.
Gemeinsam mit dem Sohn, also dem Diktier, und geht das durch. Was mir abgegangen ist, natürlich ist das irgendwie existenziell und geht das an die Nieren. Ich finde, da erfährt doch relativ wenig. Also was ich zum Beispiel, das wird dann auch so kursorisch in einem Absatz, zwei Sätzen, ja, irgendwie meine Frau, ich habe gestritten und sie hat geweint. Aber was da jetzt genau zwischen denen passiert, oder auch mit den Söhnen. Den einen Sohn nervt es ganz offensichtlich. Einmal gibt es so eine Passage, wo er den Vater füttern muss und sagt irgendwie, und das soll jetzt so weitergehen oder es wird so weitergehen. Und der Vater sagt, ich glaube ja. Und dann sagt er, ja, aber es sind eh prächtige Burschen und alles gut. Da hat mir dann schon einfach gefehlt, was genau spielt sich zwischen den Personen, die da jetzt zusammenleben und wo das natürlich das ganze Familien- und Liebesleben, also es ist auch klar, er sagt dann, er hat einfach keine Libido mehr, Sex interessiert ihn nicht, er versteht jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig dieses ganze Gewese, was darum aufgeführt wird. Okay, irgendwas wird da auch weggelassen.
Ja, ganz bestimmt. Aber das ist auch sein gutes Recht, finde ich.
Ja, sein Sohn ist ja auch Drehbuchschreiber und er hat es dann mit dem Sohn zusammen dann konzipiert. Also das heißt, der Text wurde schon auch bearbeitet und zwar unter den Gesichtspunkten, wie schreibe ich ein Drehbuch, was der Sohn genauso macht wie sein Vater. Und diese Zusammenarbeit, Effekte daraus zu ziehen, Das hängt auch damit zusammen, dass die Dinge, die schrecklichen Dinge, angetippt werden, aber nicht näher ausgeführt werden. Also was mit der Frau ist, die sich um ihn kümmert, die dann auch zu ihm zieht in die Privatwohnung, das wird schon alles benannt. Aber das wird ausgeklammert aufgrund dessen, dass die Ästhetik des Schreibens darin besteht, diese Sachen so rauszusehen und Schreiben zu verarbeiten, um weiterleben zu können.
Möglicherweise besteht auch genau darin die literarische Qualität. Als meine Welt zerbrach, das neue Buch von Hanef Kureishi, steht in der deutschen Fassung von Cornelius Reiber auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Applaus